Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen hier im Fachmagazin für Licht und Schatten im Leben. Und heute hat uns eine wirklich sehr, sehr anrührende Geschichte mitgebracht, meine Kollegin Magdalena Bienert. Herzlich willkommen.
Hallo Gesa.
Du warst ja schon mal auch hier bei uns bei Plus Eins. Was für eine Geschichte hast du uns diesmal mitgebracht?
Ich habe die Geschichte von der Influencerin Angie Berbühr mitgebracht. Ich habe sie vor 3 Jahren durch einen Clip im Netz gesehen und bin ihr danach sofort auf Instagram gefolgt, weil ja ihre Lebensgeschichte ist einerseits einfach krass, aber auch für mich total inspirierend. Und man merkt schon, sie ist irgendwie eine besondere Persönlichkeit und erst aus der Erfahrung eines Schicksalsschlags auch zur Influencerin geworden.
Hallo, ich bin die Angie, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich hatte am 5.11. einen schweren Verkehrsunfall und heute sprechen wir darüber. Dazu habe ich mir meine liebe Freundin, die Elena, dazu geholt.
Genau, ich bin Elena, ich bin eine sehr gute Freundin von der Angie. Ja, in diesem Video geht es heute eigentlich darum, dass wir ein paar Kommentare vorlesen werden unter dem YouTube-Video.
Ey, ganz ehrlich, das finde ich total verstörend irgendwie. Also das erinnert mich so an mein erstes Praktikum beim Privatradio, wo man immer so lachen musste, wenn es total schlimme Nachrichten zu erzählen gab. Und ich finde das so verrückt, diese, ich hätte fast gesagt Text-Bildschere, dass jemand irgendwie mit so einer super guten Laune über so einen, ja doch, Unfall redet.
Ja, aber das ist sie tatsächlich inzwischen. Und das ist das Faszinierende, da hast du genau den Punkt jetzt getroffen. Angie hatte 2019 einen schlimmen Verkehrsunfall, da war sie 21. Und sie hat dabei beide Beine beziehungsweise Unterschenkel verloren und sie spricht in ihrem Kanal eben über ihr Leben mit den Prothesen und wie es ist, mit einer Behinderung zu leben, auch was man dafür alles stößt im Alltag. Und sie thematisiert aber auch natürlich ganz normale Dinge, Sport, Beziehungen, Ernährung, ihre Tollpatschigkeit. Und sie hat aber eben bei all dem diese positive, unbeschwerte Art, die du eben auch bemerkt hast, und die auch man eigentlich in fast jedem Video hört. Und mich hat das eben so fasziniert und neugierig gemacht. Und ich wollte sozusagen einen Blick hinter die Fassade werfen und wissen, wie ist sie so geworden? Und woher nimmt sie dieses, das Glas ist nicht nur halb voll, sondern bei ihr sprudelt es eigentlich über? Und was macht so ein Unfall mit einem? Es war jetzt tatsächlich gar nicht so einfach, an Angie ranzukommen, weil sie ist Content Creator und die ganze Kommunikation lief über ihr Management. Mhm. Ich habe dann im letzten Jahr einen Interviewtermin bekommen im Sommer und durfte sie dann bei sich zu Hause besuchen. Und Angie ist heute 25 Jahre alt, lebt bei Köln, damals noch in einer Erdgeschosswohnung mit ihrem Hund. Inzwischen ist sie umgezogen, aber letztes Jahr haben wir uns in ihrer Wohnküche an den Holztisch gesetzt und über 2 Stunden gequatscht.
Wow, ja, spannend.
Und Angie hat mir also von einem Moment in ihrer Kindheit erzählt, der sie sehr geprägt hat und nachher in ihrer Geschichte auch nochmal wichtig ist. Sie ist mit ihrer jüngeren Schwester und ihren Eltern aufgewachsen, bis die sich getrennt haben. Und sie hat erzählt, zu Hause gab es viel Streit. Angie sagt, sie hatte oft das Gefühl, nicht richtig gesehen zu werden, unterzugehen. Und dann kam es eben einige Jahre später zu diesem Moment.
Ich erinnere mich an eine Situation. Da bin ich vielleicht 13, 14 Jahre alt und bin gegangen aus der Wohnung, weil ich mich mit meiner Mutter gestritten habe und sitze auf der Schaukel auf dem Spielplatz und weine und rufe meinen Vater an und sage, Papa, ich kann nicht mehr, kann nicht zu dir ziehen. Und mein Vater hat mir immer gesagt, irgendwann wirst du kommen und ich werde da sein und ich werde dich abholen und du darfst dann zu mir ziehen. Wenn du dich dazu entscheidest, dann bei mir zu bleiben, bin ich da. Und mein Vater hat mich abgewiesen. Und ich glaube, dass das der Punkt gewesen ist, wo ich kalt geworden bin in vielen Bereichen. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich angefangen habe, das Leben einfach anzunehmen, wie es ist.
Hier ist es nochmal wichtig zu sagen, das war Angies Wahrnehmung der Situation. Wir konnten leider nicht mit ihren Eltern sprechen, um ihre Perspektive zu hören. Aber das ist natürlich ein spannender Moment in dieser Biografie, weil andere Teenager würden vielleicht rebellieren oder mit Wut reagieren. Angie sagt, sie ist eben kalt geworden und hat gelernt, die Einzige, auf die hier Verlass ist, so, das bin ich. Und zu Hause ist es schwierig und so werden natürlich Freundschaften ein wichtiger Anker für sie. Besonders bei einer Freundin und deren Familie fühlt sie sich aufgehoben. Sie ist häufig bei ihnen zu Hause und saugt da dieses heimelige Gefühl auf, was ihr bei ihrer Familie fehlt, ja, bis diese Freundin eines Tages wegzieht.
Wir saßen zusammen auf meinem Sofa und haben so ein richtig deepes Gespräch geführt. Wir hatten oft sehr, sehr tiefe Gespräche. Und dann ging es auch um Zukunft. Und ich habe immer ganz starke Verlustängste gehabt. Und bei ihr ging es halt in eine andere Richtung. Das heißt, sie ist, ich glaube, 2 Stunden weit weggezogen wegen ihrem Berufsweg, für den sie sich entschieden hat. Und ich hatte wirklich einfach Angst vor diesem, was passiert, wenn sie nicht mehr so viel Raum bei mir einnimmt. Was mache ich dann? Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, wie ich Beziehungen und Freundschaften früher einfach gepflegt habe, weil ich habe mir Menschen gesucht, die viel Raum einnehmen konnten und um die ich mir mein Leben so leicht bauen konnte. Das heißt, ich habe immer geguckt, wie sind die Bedürfnisse von anderen und so. Und ich war sehr stark angepasst, würde ich sagen, ja.
Angies Jugendzeit ist also nicht einfach, aber sie hangelt sich da so durch und entdeckt irgendwann Sport für sich und besonders Kraftsport. Und das betreibt sie eine Zeit lang auch sehr exzessiv. Und nach dem Abi trifft sie den Entschluss, von zu Hause auszuziehen. Und das bedeutet für sie endlich Freiheit und selbstbestimmtes Leben.
Wenn andere von Rauschzuständen reden, so in Bezug auf Partys oder so, würde ich sagen, ich war in einem absoluten emotionalen Rauschzustand. Weil ich habe mit dieser einen Entscheidung mir so viel geschenkt, was kaum anders möglich gewesen wäre. Ich habe mir wirklich das erste Mal so richtig ein Zuhause erschaffen.
Die Wohnung finanziert sich Angie über Minijobs, geht auf Hochzeiten kellnern und fängt sogar kurz noch ein Lehramtsstudium an, lässt das aber ganz schnell wieder sausen, weil eigentlich merkt sie, ihr Wunsch ist es, sich auch körperlich zu betätigen. Sie möchte zum BKA, zur Polizei oder zur Bundeswehr. Und jetzt wohnt sie endlich alleine, das ist für sie das Größte und hilft ihr auch ein bisschen Struktur in ihren Alltag zu bekommen. Und sie fängt an, für Bewerbungsgespräche, Aufnahmeprüfungen bei der Polizeischule zu lernen und geht wirklich täglich ins Fitnessstudio, manchmal auch mehrmals. Und es liegt diese typische Aufbruchsstimmung in der Luft, die man so nach der Schule hat und daran glaubt, dass einem die ganze Welt offen steht, bis zu diesem einen Tag im November 2019. Sie ist mit ihrem guten Freund Dario unterwegs, der sich ein neues Auto kaufen möchte und Angie gefragt hat, ob sie mitkommt. Klar denkt sie sich vor dem Training, schafft sie das noch? Es ist Winter, es ist kalt, dunkel, regnerisch. Sie sind auf der A61 bei Koblenz, als ihnen ein LKW von rechts ziemlich nahe kommt und das Auto mit den beiden plötzlich zwischen LKW und Leitplanke pingpongmäßig hin und her schlittert. Und Angie hat mich gebeten, dass sie im Interview nicht nochmal erzählen muss, genau was passiert ist. Deswegen blenden wir hier nochmal eine Instagram-Story ein, die sie 2 Wochen nach dem Unfall aufgenommen hat.
Ich hatte noch Peng Peng, Airbags, Geruch vom Airbag, verdammt eklig, richtiger Gestank. Ich dachte, es brennt im Auto. Ja. Scheiße, was war das jetzt? Ja, Unfall, was machen wir jetzt? Unfallort absichern, natürlich. Wir hinter das Auto, also Bumbling-Anlage an, wir hinter das Auto. Wollten die Sachen aus dem Kofferraum rausholen. Und bis dann weiß ich es noch, aber bis dann halt, und dann war es das. Dann ist es halt schon passiert. Dann ist ein Krankentransporter auf mich draufgefahren. Meine Beine waren direkt ab.
Angie steht hinten am Kofferraum, um den Unfallort abzusichern und wird buchstäblich zwischen Darios Auto und diesem Krankentransporter eingequetscht und ihr großes Glück ist wirklich, dass Dario weder einen Gang drin hatte, noch die Handbremse angezogen hatte und dadurch das Auto nach vorne geschoben wurde. Trotzdem wurden Angies Unterschenkel direkt abgetrennt durch die Wucht des Aufpralls. Sie hatte riesen Glück und Ersthelfer sind auch schnell vor Ort.
Das war mein Lebensretter. Der hat mein Bein abgebunden oder beide Beine abgebunden. Verdammt viel Glück gehabt und mir so halt das Leben gerettet, ne? Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich hatte verdammt viel Glück. Es ist mein Schicksal gewesen. Ich sollte beide Beine verlieren. Und wenn sich das hart anhört, ich mache jetzt das Beste draus und bin in guter ärztlicher Behandlung. Und zusammen schaffen wir alles, ne?
Sie sagt, zusammen schaffen wir alles. Wie war das, als sie aufgewacht ist und realisiert hat, dass sie ihre Beine nicht mehr hat?
Also Angie wird ja erstmal ins künstliche Koma versetzt Und nicht nur ihre Beinstümpfe, sondern auch ihr Gesicht muss mehrfach operiert werden. Ihre Knochen unter dem Auge sind zerschmettert und sie bekommt zur Stabilisierung Platten eingesetzt. Der Kiefer hat auch was abbekommen und nach einer Woche im Koma wacht Angie dann auf.
Auf jeden Fall war da ein Arzt und der hat mir das gesagt, dass ich meine Beine verloren habe. Und er war natürlich erstmal ein Schock. Dann habe ich gefragt, wie viel. Und dann hat er mir gesagt, halt Mitte des Oberschenkels. Und dann war ich so, okay, kann ich noch Sex haben? Kann ich noch Sport machen? Kann ich noch Kinder kriegen? Ja, ja, ja. Und dann wusste ich, mein Leben wird anders, aber mein Leben wird trotzdem okay. Mein Leben wird trotzdem schön so.
Ja, diesen positiven Blick hat sie also wirklich schon von Anfang an. Und für Angie zählt in diesem Moment eigentlich nur, dass sie und auch ihr Freund Dario, dem übrigens gar nichts passiert ist, überlebt haben. Und dann ist da wieder ihre pragmatische Art, das Leben zu nehmen, wie es ist. Das, was sie in ihrer Kindheit gelernt hat.
Diese Sachen anzunehmen, ist auf jeden Fall mit ein Stück weit durch dieses Kaltwerden gekommen. Weil es ist ja auch so, was soll denn jetzt passieren? Gut, die Beine sind ab. Was soll jetzt noch passieren? Soll ich jetzt weinen? Soll ich jetzt heulen? Worüber soll ich heulen? Dass ich nicht gestorben bin? Soll ich jetzt traurig sein, dass ich nicht tot bin? Oder soll ich dankbar sein? Also es ist ja immer ein Gleichgewicht. Wenn das eine nicht mehr ist, dann ist aber dafür irgendwas anderes.
Also du hörst es ist wirklich okay für Angie. Und aber das ist das Spannende an dieser Geschichte, für ihr Umfeld nicht. Dazu kommen wir gleich noch. Ja. Weil zuerst einmal sind die ersten Tage und Wochen nach dem Koma sind schön. Angie bekommt sehr viel Besuch, Familienmitglieder, Freundinnen, Bekannte, ihre Lebensretter, alle kümmern sich und der Zuspruch tut natürlich wahnsinnig gut. Und weil so viele Leute sie auch auf Social Media immer wieder fragen, wie geht's dir, was ist passiert, beginnt sie Videos und Stories auf Instagram oder YouTube zu posten, in denen sie beschreibt, wie es ihr geht. Das eine haben wir ja schon gehört. Und ihre Followerzahlen steigen wirklich von mehreren hundert in den Tausenderbereich. Und das gibt ihr auch ein Gefühl, das so völlig neu für sie ist.
Die Reaktionen waren durchweg sehr, sehr positiv. Ich muss sagen, dass mir das sehr schnell sehr viel gegeben hat, was ich eben auch von meiner Kindheit und so vermisst habe. Ich habe mich gesehen gefühlt. Ich habe Liebe bekommen von fremden Menschen, Aufmerksamkeit, schöne Worte, Zuspruch. Das war schon sehr, sehr schön. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Also es hat mir Mut gegeben, es hat mir Kraft gegeben. Das hat wirklich... Das war meine Medizin auf einer ganz anderen Ebene. Medizin für die Seele.
Ich finde, wenn ich sie die ganze Zeit so höre, sie wirkt extrem therapiert.
Ja,
ich habe den Eindruck,
stimmt.
Sie hat sehr gut gelernt, über sich selbst nachzudenken.
Absolut.
Und zu reflektieren.
Da hast du vollkommen recht, da kommen wir am Ende nochmal drauf. Und man sieht Angie in ihren Stories wackelig mit den Prothesen laufen, üben oder in der Reha Arme und Schultern mit Gewichten trainieren. Und überall nimmt sie uns mit hin im Social Media. Und während der Zuspruch dort immer mehr wächst und sie das genießt, bemerkt sie aber bei Familie und Freundinnen, die sie im echten Leben besuchen, immer wieder so Irritationen und auch Situationen, die sich irgendwie nicht gut anfühlen. Also zum Beispiel wird immer wieder in Frage gestellt, ob sie wirklich damit so gut umgeht, wie sie behauptet.
Man hat irgendwann einfach gemerkt, dass die Leute mir das nicht abkaufen. Also einfach auch durch die Art der Fragen habe ich einfach gemerkt, die Leute glauben mir nicht, dass es mir so geht, wie es mir geht. Die glauben wirklich, ich mache hier eine Show. Ich glaube schon, dass mich das weiter weggebracht hat von den Menschen, emotional gesehen, ja. Weil wenn du dich ständig erklären musst und so, voll anstrengend. Also alleine immer mal wieder einer Person einen Witz zu erklären, den du machst oder so, ist ja schon nervig. Aber stell mal vor, du als Person wirst ständig hinterfragt. Also da würde ich schon sagen, dass mich das total distanziert hat mit der Zeit.
Also genau diese Einstellung, die sie rettet, wird aber jetzt zu einem Problem für ihr Umfeld. Die einen glauben ihr nicht und bei anderen hat Angie das Gefühl, dass die eigentlich noch viel trauriger sind über ihr Schicksal und sie die trösten muss. Also sie merkt, dass der Unfall sie von ihrem Umfeld entfernt.
Dann war ich halt wirklich die letzten Tage im Krankenhaus ziemlich alleine und auch einsam. Und da hat es dann Klick gemacht. Ne? Natürlich, solange diese Welle da ist und du surfen kannst, ist doch schön. Aber wenn keine Welle mehr da ist und du einsam am Strand liegst, so, dann kommst du ins Realisieren, so, wie diese Wellen waren, wie plötzlich die auf einmal kamen und so.
Ah, Angie hat es so beschrieben, dass sie sich so ein Arschlochfilter zugelegt hat und sie kann sehr gut erkennen, wer sich nur aus Neugier Informationen abgreifen will oder wer wirklich aus echtem Mitgefühl kommt. Sie ist natürlich auch voll mit ihrer Heilung und der Reha beschäftigt und fiebert vor allem dem nächsten großen Ziel entgegen. Das ist die Entlassung aus dem Krankenhaus. Mhm. Nach 2 Monaten ist es endlich soweit. Sie darf das Krankenhaus verlassen. Da ist sogar ein Fernsehteam von einem Privatsender dabei, Gott, der auf ihre Geschichte aufmerksam geworden ist. Und Angie zieht danach erstmal wieder bei ihrer Mutter ein. Aber ja, das geht nicht lang gut und sie muss kurze Zeit später wieder ausziehen und auch in eine barrierefreie eigene Wohnung. Sie kommt im Rollstuhl super zurecht, bekommt nach einiger Zeit auch neue, supermoderne Prothesen, mit denen sie laufen kann. Also sie lernt es natürlich erstmal. Und all das dokumentiert sie auch immer auf Instagram und YouTube. Doch je mehr sie in ihrer eigenen Entwicklung Fortschritte macht, desto mehr scheint es auch, dass ihre Beziehungen halt auseinanderdriften. Also mit den Eltern ist es sehr, sehr schwierig. Und auch in ihren Freundschaften wird immer deutlicher, dass viele dem, was passiert ist, nicht standhalten können. Und ein Moment, den Angie noch sehr deutlich vor Augen hat, ist, als eine Freundin zu Besuch kommt, was eigentlich eine sehr, sehr enge Freundin war.
Ich erinnere mich noch, dass meine Prothesen zu dem Zeitpunkt an meinem Sofa angelehnt standen und ich hatte noch eine Hose darauf an. Das passiert total oft, weil die kann ich ja dann für den nächsten Tag einfach anlassen. Und dann meinte sie so, oh, das sieht schon richtig gruselig aus, wie die Beine da stehen. Stell die mal weg. Ich habe sie angeschaut und ich war so unglaublich traurig und das war so einfach erniedrigend. Das war einfach so enttäuschend, die Art, wie sie diese Prothesen, die halt für mich ein unglaublich tolles Hilfsmittel sind, einfach Freiheit bedeuten und für mich so wertvoll sind wie nichts so gefühlt auf dieser Welt. Das war schon echt erniedrigend, ja.
Wie hast du reagiert?
Ich war in Schockstarre. So, ich habe das auch versucht zu überspielen, habe darüber auch nie wieder mit ihr geredet, konnte ich auch nicht. Das hat mich so fertig gemacht. Ja.
Angie bricht den Kontakt kurz danach zu dieser Freundin ab.
Magdalena, was glaubst du, warum das so ist? Also warum überleben diese Freundschaften das nicht?
Also so ein krasser Schicksalsschlag ist natürlich auch wie so ein Brennglas. Also wer bin ich jetzt ohne meine Beine? Wer ist wirklich noch an meiner Seite? Da stellen sich so Fragen, die sich natürlich vorher überhaupt nicht aufgetan haben. Wie geht mein Umfeld mit meiner Behinderung um? Und das hat sich wirklich gezeigt, dass manche das schlechter verkraftet haben als Angie, beziehungsweise ihr dann ja die eigene Unsicherheit über diese Situation aufdrücken wollten. Warum verzweifelt sie denn da jetzt nicht dran? Warum steckt sie das so weg? Und bei aller Klarheit, die Angie so hatte, wer in ihrem Leben bleiben darf und wer nicht, steckt natürlich auch eine große Sensibilität hinter ihrer Fassade und auch immer noch eine Suche, wer möchte ich sein? Wie zeige ich mich denn jetzt auf Instagram und Co.? Wie möchte ich leben und auch lieben tatsächlich? Angie sagt, sie hätte jetzt nicht überlebt, um ihr Leben mit unehrlichen oder nicht wirklich an ihr interessierten Menschen zu verbringen. Und sie merkt schnell, wer passt in mein Leben und wer nicht.
Also im Krankenhaus gab es so schon einige Momente, wo ich Veränderungen wahrgenommen habe. Auch da habe ich schon gemerkt, dass mein Blick für Freundschaft sich verändert hat, weil ich eben nicht mehr so naiv war. Und da habe ich Situationen analysiert und gedacht, okay, wenn ich jetzt in deiner Lage wäre und du in meiner, wir Rollen tauschen würden, würde ich mich anders verhalten.
Kannst du mal Situationen beschreiben?
Wenn Menschen mir Mitleid entgegengebracht haben, das hat mich ja dann auf eine andere Stufe gestellt. In dem Moment, wo eine Person mich bemitleidet, schaut sie auf mich von oben herab. Das ist so mein Empfinden. Aber da bin ich raus. Also da verschwinde ich aus deinem Leben. Da bin ich, ich hasse dich dann auch nicht, aber du bist mir dann egal. Weil es gibt für mich kein, du stehst über mir, du stehst unter mir. Ich stehe mit allen Menschen auf einer Stufe. Und auch wenn ich im Rollstuhl sitze, auf den Prothesen stehe oder whatever, wir stehen alle auf einer Stufe. Wir können uns alle in die Augen gucken. Und ich möchte das nicht. Ein Mensch mit Behinderung muss nicht bemitleidet werden. Und auch ein Mensch ohne Behinderung hat kein wertvolleres Leben als ein Mensch mit Behinderung.
Ja, Angies Blick auf Freundschaften hat sich total verändert. Also Augenhöhe ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt mit Mitte 20 haben ihr auch viele Therapiestunden sehr geholfen. Du hast das schon richtig bemerkt am Anfang. Weil das ganze Erlebte muss ja irgendwie eingeordnet werden und auch das schwierige Verhältnis zu ihren Eltern zu akzeptieren, ohne darüber bitter zu werden. Sie hat tatsächlich heute keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern, wirft ihnen aber auch nichts mehr vor. Und manchmal sind eben so einschneidende Erlebnisse ja einfach wirklich ein Brennglas für das, was ist, und wie man sich selbst verändert, kommen halt nicht immer alle hinterher, ne?
Hast du heute andere Erwartungen an eine Freundschaft?
Ich würde schon sagen, dass ich heute noch mal andere Erwartungen an eine Freundschaft habe als vor 3 Jahren noch. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich meinen eigenen Wert nun kenne und sage, okay, ich weiß, was mir im Leben wichtig ist. Ich weiß, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte. Und es ist völlig fein, wenn du das nicht möchtest und wenn du einfach für dich einen anderen Weg einschlägst. Aber dann passen wir vielleicht einfach nicht zusammen.
Ja, ich bin so ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt. Einerseits natürlich beeindruckt, andererseits finde ich schon, dass man nach gerade diese Verletzungen hört. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch diese kleine Sequenz, die du uns mitgebracht hast über die Freundin, die darum bittet, dass man dieses Prothesenbein wegstellt, da habe ich auch eine Sekunde gedacht, die hat das möglicherweise gar nicht so gemeint, diese Freundin. Da merkt man schon so eine totale Dünnhäutigkeit. Das ist schon, finde ich, doch auch eklatant. Und ich finde auch so interessant, dass sie sich als Influencerin betätigt, was ja aus meiner Perspektive, ich bin da wahrscheinlich schon kurz vor der Rente, aber einfach ein sehr, sehr dünnes Eis ist, ein Areal, wo man ja wirklich eine Fassade aufrechterhalten muss und wo man wirklich, ja, wo die Währung dieses geliked werden, Support bekommen und so weiter, extrem flüchtig ist. Und darauf zu bauen und sein Geld oder auch sein Selbstwertgefühl in Teilen daraus zu ziehen, ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr, sehr waghalsige Angelegenheit. Solange es fluppt, tipptopp. Aber ich hätte immer den Eindruck, das kann so schnell bröckeln. Also ich finde es sehr fragil, das Ganze, so wie ich es...
Aber sie hat inzwischen über 800.000 Follower.
Wow. Wahnsinn.
Und es ist natürlich... Also sie bedient ja auch ganz viele Facetten und tatsächlich ist sie auch nicht nur, erzählt nicht nur, was ihr als Mensch mit Behinderung passiert, sondern sie nimmt uns auch ganz viel mit, wie sie sich einfach Sportklamotten anzieht und ins Fitnessstudio geht oder Fotoshootings hat. Auch wenn sie unglücklich oder glücklich verliebt ist, auch das nimmt sie. Also sie ist eigentlich sehr, sehr transparent.
Okay.
So empfinde ich das zumindest.
Ja, und da ist aber eben wahrscheinlich trotzdem auch dieses, was du so schilderst, als nicht nur das Glas ist halb voll, sondern es sprudelt über. Das zieht sich wahrscheinlich aber auch so durch diese Filme. Ne? Und dass diese, wie du sie jetzt kennengelernt hast, wird es da auch gezeigt?
Also sie ist natürlich ein Medienprofi, das muss man sagen. Und das war auch ein bisschen das Schwierige über dieses Management immer. Also es ist niemand, den du schnell anrufen kannst und nochmal eine Nachfrage hast.
Ne?
Deswegen beschäftigt mich diese Geschichte wirklich schon über ein Jahr. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, sitzt in vielen Talkshows. Sie weiß natürlich, was sie preisgeben will und was nicht. Trotzdem glaube ich oder hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, als wir uns persönlich getroffen haben, dass sie sich auch ein Stück weit aufmacht und eben ja auch über ihre verletzlichen Seiten redet. Aber natürlich eben auch darüber, dass sie durch Therapie da eigentlich jetzt da ist, wo sie jetzt ist und darüber so reden kann. Ich glaube, ohne Therapie und Hilfe von außen wäre das wahrscheinlich nicht möglich.
Ja, Magdalena, jetzt hast du ja anfangs gesagt, dass du selbst neugierig warst, hinter die Fassade mal zu gucken. Würdest du sagen, es ist dir eigentlich gelungen?
Ein Stückchen, doch schon. Also diese vielen Verletzungen, die du auch aus den O-Tönen rausgehört hast, die da drin sind, es berührt mich natürlich. Aber ich bewundere auch oder finde es toll, dass sie nicht aufhört, an sich zu arbeiten und sich zu hinterfragen. Also man könnte ja auch einfach das so annehmen, wie es ist und Menschen gehen und ziehen lassen und dann ist es so. Sondern aber sie, glaube ich, reflektiert eben auch ganz, ganz viel und hat dabei trotzdem immer diesen positiven Blick. Und das finde ich... ja, total inspirierend und beeindruckend.
Ich bin ein Mensch, ich nehme die Veränderung an und mache das Beste draus. Und jedes Mal, wenn jetzt eine Veränderung in meinem Leben kam und ja, der Unfall war hart, der Unfall hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und einfach alles durcheinander gebracht. Aber jedes Mal, wenn ich die Veränderung angenommen habe und neue Wege gesucht habe, ist mein Leben danach viel geiler gewesen und nochmal neuer. Und ich konnte nochmal viel mehr entdecken. Und in meinem Leben passiert so viel wie, glaube ich, für 5 oder 6 oder 7 Leben. Aber das mag ich.
Sagt Angie Berbühr. Ja, sehr, sehr eindrucksvolle junge Frau. Vielen, vielen Dank, Magdalena Bienert, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne.
Und das war's auch schon wieder hier von uns von Plus Eins. Wenn Sie gerade beim Hören sich dabei ertappt haben zu denken, ich habe eine Geschichte, die würde ich eigentlich auch gerne mal teilen, dann schreiben Sie uns ausgesprochen gerne an plus1@deutschlandradio.de. Wir freuen uns auch jederzeit sehr über Ihr Feedback, über Gedanken, Anregungen von Ihnen an diese Adresse. In der anderen Plus-1-Folge für diese Woche, da haben Sie die Gelegenheit, einmal zwei Paar- und Sexualtherapeutinnen miteinander im Gespräch zu erleben. Mein Plus-1 ist die Paartherapeutin Anja Gerken, die sich als Extrakandidatin an Marlene Henning gewünscht hat, die berühmte dänische Sexologin, die Sie möglicherweise aus dem ZDF kennen.
Und wenn ich die Paare sehe, was sie falsch machen, wo ich selber länger schon weiß, wie das besser geht, da bin ich voll bei ihnen und nutze den Impuls, fast immer nach Hause zu gehen und selber wieder Impulse zu setzen in meiner Beziehung. Und den Impuls nehme ich dann mit und mache zu Hause wieder ein bisschen, kicke ein bisschen gegen die Schachtel und dann rotiert es auch wieder.
Plus Eins können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt und natürlich in der Deutschlandfunk-App. Ich bin Gesa Ufer, machen Sie es gut. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion hatte Emily Ulbricht, Studiotechnik Eugenie Kleesattel, Produktion Nikolas Hansen. Ich bin Gesa Ufer.